Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Diesmal zu Gast Katja Diehl. Hallo Katja.
Ja, hallo.
Du bist jetzt wahrscheinlich gerade nicht im Auto, ich schon, aber gerade schon drüber gesprochen. Ich bin gerade am Laden von meinem E-Auto und das wirft uns, denke ich mal, direkt in die Thematik auch. Nämlich dein großes Thema ist das Thema Mobilität, richtig?
Ja, es ist vor allen Dingen der dünne Lack, der sich da nennt Mobilitätswende. Es ist ein Neudenken von Bewegung vielleicht auch und vor allen Dingen, wie wir endlich alle mitnehmen, weil wir schon ganz viele Menschen verloren haben auf dem Weg in die autozentrierte Welt, in der wir gerade leben.
Und es jeden betrifft auch, ne? Das ist auch so ein Punkt, da kann sich keiner von freisprechen. Also ich weiß nicht, wie viel Prozent in Deutschland ein Auto haben, aber der Trend ist ja auch, habe ich irgendwo mal gelesen, zum Drittwagen oder sowas, ne? Je nachdem. Aber wie bist du denn zu dieser Thematik gekommen? Magst du darüber ein bisschen was erzählen?
Das ist halt immer so eine ganz spannende Frage, weil ich glaube, in der Welt, in der wir gerade leben, soll man am besten mit dem Schulabschluss oder was auch immer man da so tut, wissen, was man mal werden will. So. Und dann relativ gerade drauf zu und Karriere machen und Geld verdienen und so weiter. Und deswegen ist die Frage natürlich total normal in der Welt, in der wir jetzt leben, zu fragen, wie bist du denn dazu gekommen? Aber ich habe halt eher einen Lebenslauf als einen Lebenskanal. Also das hat auch so ein paar Schleifen gedreht. Also ich bin im Studium auch als Journalistin tätig gewesen für die Deutsche Presseagentur, habe Medienwissenschaften, Literaturwissenschaften und Soziologie studiert. Und ich wollte nicht unbedingt was mit Medien machen, auch vielleicht, aber eher so mit Kommunikation. Und habe dann über das proletarische Theater der 20er Jahre in Berlin meinen Magister geschrieben, habe da schon gemerkt, das war also nicht unbedingt der Bertolt Brecht. Ähnlich wie Elon Musk das mit Tesla und anderen Firmen gemacht hat, einzusteigen, die Idee zu klauen. Und die es eigentlich gemacht haben, manchmal sogar zu vergraulen, gab es da einen Autor, der hieß Franz Jung. Der hat schon sehr viel früher mit diesem Agitprop angefangen, hat sich aber nicht so gut vermarktet, wie es der Bertolt Brecht gemacht hat. Und dann war mein Prof begeistert und wollte, dass ich einen Doktor mache. Und ich habe gedacht, boah, nee, da interessieren sich dann vielleicht auch 8 Leute für. Also es war total toll, in Dortmund die Originalschriften zu haben, auch in dieses Thema einzutauchen, auch in diese Zeit der 20er Jahre, die ja auch eine sehr interessante Phase in Deutschland waren. Und dann habe ich gedacht, okay, ich bewerbe mich jetzt um das erstmalig ausgeschriebene PR-Volontariat bei der Deutschen Bundesstiftung Umwelt in Osnabrück. Die ist mal gegründet worden aus dem Verkauf der Salzgitter AG. Die machen mit den Zinsen von diesem Guthaben sozusagen alles Mögliche an Guten für die Umwelt, Umweltbildung, Biotechnologie, alle möglichen Fragen. Das hat geklappt. Und dann habe ich mit dem ZDF und den Westfälischen Nachrichten in Münster so ein Volontariat gemacht, war auch noch länger dann Pressereferentin. Daraus wurde ich abgeworben von Hellmann Worldwide Logistics, so ähnlich wie DHL, ein weltweiter Logistiker, damals noch in Familienhand, mittlerweile auch ein relativ klassischer Konzern, habe da die interne Kommunikation in Deutschland aufbauen dürfen. Bin Gigaliner mitgefahren, Übernachtexpress und alle möglichen Dinge habe ich ausprobiert, weil in diesem Wechsel des Schreibtischs auf die andere Seite von der Presse zu PR war mir immer super wichtig, die Kontakte zur Basis zu haben, zu verstehen, was passiert in diesem System, und danach abgeworben von den Stadtwerken Osnabrück. Da war ich relativ lange, angefangen als Pressesprecherin Nahverkehr, hieß das damals noch, aufgehört als Abteilungsleiterin Kommunikation und Marketing, Mobilität. Und auch da total tief ins System geschaut, war Teil der Nordwestbahn-Geschichte, der ersten Privatbahn in Deutschland. Habe Carsharing mit begründet, in dem Sinne, dass wir auch so ein Free-Floating, also so ein Produkt, wo du nicht feste Stellplätze hast, sondern es da abstellst, wo du deinen Zielort hast. Ja, und dann eine Zeit lang der Mobilität in den Rücken gekehrt, 5 Monate bei Fiemann gewesen, weil ich das, was der Alte, der Senior gemacht hat, mit der Kassenbrille auch relativ spannend finde. War aber dann auch ein klassischer Konzern, und dann habe ich so gedacht, nee, irgendwie ist es das auch nicht. Und ja, vor 4 Jahren habe ich mich im November auf den Weg gemacht mit She Drives Mobility, erstmal den Podcast gegründet, oder wie man es nennen soll. Der läuft jetzt auf Folge 100 zu. Alle 14 Tage kommt der raus. Und da habe ich am Anfang vor allen Dingen versucht, die Diversität in der in der Branche zu spiegeln, die halt nicht vorhanden ist. Also Frauen an die Mikros zu holen, die in der Mobilität arbeiten, um mehr Leute für dieses Thema auch zu interessieren und nicht, treibt nicht die Klimakatastrophe an, sondern die Ungerechtigkeit im System, die für viele Menschen bedeutet, sie müssen entweder ein Auto fahren. Das ist ja das Buch Autokorrektur, was ich auch dieses Jahr veröffentlicht habe, wo ich mit Menschen gesprochen habe, die im Auto sitzen und das gar nicht unbedingt freiwillig tun, sondern weil Alternativen fehlen, weil Barrierefreiheit fehlt, weil Sicherheit fehlt, weil bestimmte andere Produkte der alternativen Mobilität einfach auch teurer sind als das Auto. Ja, und da stehe ich nun, habe immerhin auch 2 Preise dafür bekommen dieses Jahr, den Wirtschaftsbuchpreis vom Publikum auf der Buchmesse von Handelsblatt verliehen und vom Bundesverkehrsministerium den Deutschen Mobilitätspreis in der Kategorie Mensch und den Publikumspreis.
Herzlichen Glückwunsch auch nochmal von meiner
Dankeschön.
Seite.
Dankeschön.
Wunderbar. Das ist, denke ich mal, auch eine Bestätigung einfach dafür, dass du die Themen, die dich bewegen, einfach ja gut aufbereitest und gut darstellst und das natürlich dann auch auf den Zeitgeist trifft.
Ja, das ist natürlich immer so, weiß ich nicht so richtig, wie ich das so beurteilen soll, weil wenn es wirklich Zeitgeist wäre, hätten wir in 2022 schon sehr viel verändert, ne? Also ich würde mal so ein Fazit ziehen von der deutschen Verkehrspolitik, 2022 ist nichts passiert. Also ich war 5 Wochen auf Interrail-Tour in den Städten Paris, Barcelona, Riga, Stockholm, überall, außer im Süden. Und da merkst du halt teilweise sogar wöchentlich, was sich da im Sinne menschenzentrierte und lebensfreundliche Städte, was da gemacht wird. Bei uns passiert nichts. Also deswegen fremdel ich so ein bisschen, weil viele mir natürlich spiegeln, ja, ist ja klar, dass das ein Spiegel-Bestseller wurde, weil es ist ja auch einfach gerade Thema. Aber mit dem Verkehrsbereich und steigenden Emissionen, also und einem Volker Wissing, der schon mehrfach die rote Karte in Sachen Klima, also Sektorverkehr, ist einfach mit Gebäuden sozusagen das Sorgenkind. Deswegen weiß ich nicht, ob Zeitgeist die richtige Begrifflichkeit ist. Es ist auf jeden Fall etwas, was sehr emotional diskutiert wird, wo sehr ideologisch auch vorgegangen wird, sehr viel Klientelpolitik für Autofahrende gemacht wird. Aber leider halt nichts im Sinne aller nach vorne gebracht wird.
Ja, stimmt. Das ist, wenn man ein Buch rausgebracht hat und alle sehen es und es flutscht gut und alle sagen, ja, das ist ja ganz klar. Das weiß man natürlich logischerweise vorher nicht, wenn man das Buch schreibt. Und ja, das ist gar nicht so abzusehen, ne, ob es wirklich gut läuft oder ob es überhaupt gar nicht wahrgenommen wird, ne? Und man dann da einfach so zwar was 300 Seiten oder so geschrieben hat, aber ja, keinen Einfluss mehr hat sozusagen, ne? Nichts angestoßen hat.
Ja, ich finde es auch ehrlich gesagt ein bisschen despektierlich, ne? Also ich hätte noch nie irgendwie zu einer Person das Bedürfnis zu sagen, ja, Runde Pilcher, ist ja klar, dass ich deinen Roman verkaufe, weil, ne? Also ich weiß immer nicht so richtig, was die Leute mir damit, also es schwingt sowas Abwertendes mit, als hätte ich so, weiß ich nicht, die 4 Jahre Aktivismus, die ich so hinter mir habe, nur gemacht, um dieses Buch zu schreiben und dann haben alle möglichen Menschen immer eine Vermutung, wie reich man doch wird, wenn man so ein Buch verkauft. Also es ist auch absurd. Aber mittlerweile, und das ist vielleicht auch so das Leben, was ich jetzt so umarmt habe, erstens entwickle ich mich immer weiter und häute mich und justiere da immer neu und habe immer neue Gegenwehren, die versuchen, mich zu diskreditieren oder meine Arbeit gering zu reden. Und andererseits habe ich eine Lesereise hinter mir dieses Jahr, wo ich teilweise 6 Tage die Woche Lesungen gemacht habe, ne? Wo ich auf Leute getroffen habe, die schon ganz schön erschöpft sind von dieser nicht stattfindenden Verkehrswende. Nicht selten haben Menschen in meinen Lesungen geweint, weil sie Angst um ihre Kinder auf dem Fahrrad haben, weil sie Angst darum haben, ja, was denn eigentlich passiert mit diesen versiegelten Städten, weil sie selber gemerkt haben in diesem Sommer, wo wir in Europa ja Tausende von zusätzlichen Hitzetoten hatten, dass das schon längst Klimakatastrophe auch an die Tür klopft und da auch zu merken, ja, bei einem Shitstorm, den ich tagsüber so habe, gehe ich abends zu diesen Menschen, die vielleicht auch sogar schon ein bisschen erschöpft sind von diesem Kampf, aber ich sehe sie immerhin, dass sie da sind und genau wie ich versuchen, da was zu verändern. Und das ist für mich immer wieder erstaunlich, weil ich will ja nicht, dass sich in dem Sinne was in Summe verschlechtert, sondern ich will, dass in Summe für alle was besser wird. Aber dafür brauchen wir eine Solidarität in dieser Gesellschaft, wo Autoprivilegien auch wieder zurückgegeben werden an Menschen ohne Auto. Und das ist sehr emotional, weil diese Privilegien vor der eigenen Haustür zu parken, kostenlos zum Teil zu parken oder wie hier in Hamburg-Eimsbüttel, wo ich wohne, 30 Euro im Jahr sind es, glaube ich, zu zahlen. Ne? Das ist halt, steht in keinem Gesetz, dass du ein Recht hast auf einen Parkplatz vor deinem Haus. Aber jede Person, die sich ein Lastenrad anschaffen will gerade, fragt sich, wo stelle ich das denn hin? Und damit fängt es ja schon an mit diesem Ungleichgewicht.
Hm. Darf ich nochmal ganz kurz auf deine Lesereise zurückkommen? War das so geplant, dass du ein Buch schreibst und dann auf Lesereise gehst? Oder hat sich das entwickelt wegen der Nachfrage zum Beispiel nach dem Buch?
Ja, überhaupt nicht geplant. Also das Buch war ja innerhalb von noch nicht mal einer Woche auf Platz 5 der Spiegel-Bestsellerliste eingestiegen. Also der Verlag war selber geflasht. Fischer Verlag hat dann irgendwie, also wir sind jetzt in der dritten Auflage, und die nennen mich ihre Sachbuch-Queen, weil normalerweise Sachbücher nicht unbedingt zu Lesereisen führen, weil es eher nischig ist, weil es eher spezielle Gruppen gibt, die das irgendwie interessiert. Und die waren selber sehr erstaunt, wie das abgeht. Und ich habe jetzt schon wieder, ich glaube, 3 Wochen Lesereise drin im Kalender. Will das aber nicht mehr Rock Around the Clock machen, sondern eigentlich so eine Woche im Monat. Aber auch das läuft schon wieder zu, im besten Sinne. Es ist auf jeden Fall Gesprächsbedarf da.
Und das Gute ist ja, du fängst ja somit, wie du es schon beschrieben hast, die Emotionen und die O-Töne aus der Gesellschaft damit auf. Heißt das, du wirst dann auch an einem weiteren Buch schreiben, um das dann sozusagen zu reflektieren und zu verarbeiten?
Also da komme ich erstmal überhaupt nicht zu im Moment. Dann habe ich jetzt mit einem Freund zusammen ein Büro gegründet in Hamburg, Lutopia, die kleine Utopie im Gängeviertel. Und da wollen wir auch ins Doing kommen, dass wir Leute zusammenführen und vernetzen, die an der Veränderung arbeiten. Wir wollen Workshops machen, wir wollen Vorträge machen, Kinoabende, alles Mögliche. Und das ist, glaube ich, momentan eher mein Wunsch, als jetzt noch ein Buch zu schreiben. Ich bin auf der Suche nach Publishern, die das Buch Autokorrektur in andere Sprachen übersetzen. Das wäre mir schon ganz lieb, weil ich glaube, das ist nicht so deutsch, wie wir denken, dieses Autoproblem, sondern das ist eigentlich etwas, was die erste Welt komplett in Beschlag hat. Und das könnte ich mir noch vorstellen. Es kommt zum einjährigen Geburtstag im Februar das Hörbuch raus, das auch barrierefreier natürlich ist. Das ist ja auch ein wichtiges Thema meiner Arbeit, Barrierefreiheit, weil manche Leute halt einfach nicht kognitiv so gut lesen können oder auch die Konzentration nicht so haben. Das finde ich nochmal schön, dass Menschen, die bisher vielleicht ausgeschlossen waren oder die selber auch sagen, ich schaffe jetzt nicht noch ein Buch zu lesen, gib mir doch irgendwas beim Pendeln, was ich mir nach und nach anhören kann. Da kommt vielleicht auch nochmal ein bisschen Schwung rein, aber ich habe jetzt nicht vor, noch unbedingt. Also ich schließe es nicht aus. Ich hätte eigentlich, bevor Autokorrektur erschien und der Fischer Verlag auf mich zukam, netterweise, ob ich da nicht was machen wollen würde, hatte ich vor, ein Kinderbuch zu machen. Also das liegt immer noch in der Schublade. Das könnte sein, dass ich da nochmal rangehe an dieses Projekt von einem Kind aus der Zukunft, was auf unsere Welt von heute guckt und sagt, what the fuck, was habt ihr damals gemacht? Aber jetzt nochmal so ein Sachbuch ist gerade, nee, also da habe ich gerade andere Schwerpunkte.
Mhm. Auch nochmal zum Hintergrund. Wir beide haben uns ja auch sozusagen darüber kennengelernt, über, ich würde mal sagen, noch ein ganz anderes Themenfeld, nämlich New Work. Mhm. Da war es damals, ich muss sagen, damals so, das war ja im letzten Jahr, wo es darum ging, dass du ja schon sehr viel Interesse hattest, auch den Fridtjof Bergmann von der New Work-Bewegung, den Begründer sozusagen, zu interviewen, was du auch gemacht hast. Kannst du oder magst du darüber was erzählen, was dein Interesse dahinter war und was du aus diesem Gespräch auch für dich mitgenommen hast?
Ja, das ist natürlich, das hatte ich ja am Anfang gesagt, also es ist der ganz dünne Lack, ne? Mobilitätswende, darum geht es halt überhaupt nicht, weil das Auto zum Beispiel ist eben nicht nur A nach B, sondern das ist Statussymbol, Safe Space, das ist, keine Ahnung, etwas, womit ich anderen Leuten symbolisiere, erfolgreich zu sein, deswegen wird das nächste Auto auch immer größer bei vielen. Und Fridtjof und seine Arbeit, die kenne ich auch schon länger natürlich, weil ich mich einfach auch für die Transformation der Gesellschaft insgesamt interessiere, auch für Sachen wie Grundeinkommen, Gemeinwohl und wie können wir auch Wirtschaft anders denken. Und er war mir auch im Rahmen von Automobilität begegnet, weil er hat ja New Work begründet, als die erste Krise der Autoindustrie in Detroit und Konsorten stattgefunden hat, als die Roboter an die Bänder kamen. Und da hat er ja dieses Modell gefahren, dass sie die ArbeiterInnen nicht sofort entlassen haben, sondern gesagt haben, ein halbes Jahr gehst du mit ans Band und guckst mal, wie du das so findest mit den Robotern, ein halbes Jahr machst du, was du wirklich, wirklich willst. Und da sind ja auch viele aus diesem Job dann ausgestiegen, weil ich glaube, ehrlich gesagt, dass viele, die in der Autoindustrie arbeiten, natürlich wertschätzen, dass sie einen tollen Job haben, der gut bezahlt ist und auch ein gewisses Renommee genießt. Aber dass jetzt so die krasse Werksliebe bei allen noch vorhanden ist, das glaube ich eigentlich nicht. Weil die Tätigkeiten, die sie am Band da machen, sind jetzt nicht unbedingt sinnstiftend. Und mir ist an der Mobilitätswende auch wichtig, Arbeit neu zu denken. Und das ist auch schon wieder so ein Quatsch, weil wir sollten nicht neu denken, sondern zeitgemäß denken. Und das heißt ja, dass unter anderem durch die Pandemie gezeigt wurde, wie viele Jobs eigentlich auch von zu Hause gemacht werden können. Und auch das ist nicht mein Ziel, dass alle auf einem klapprigen Küchentisch sitzen, also an einem klapprigen Küchentisch, sondern halt in einem guten, schon in einem guten Ambiente, so wie es ja auch die Niederlande machen, die, glaube ich, schon, weiß ich nicht, 2016 oder so, die das Recht auf Homeoffice eingeführt haben. Mir geht es darum, dass Wege entweder verkürzt werden oder gar nicht mehr angetreten werden, weil das ist natürlich ein Teil der Mobilitätswende, der immer zu kurz kommt, Wege vermeiden oder verkürzen, weil es einfach nicht technisch unbedingt ist, in dem Sinne, dass du irgendwas brauchst, was das vermag. Ich sehe da Coworking Spaces im ländlichen Raum. Ich sehe da so Modelle, dass Menschen sagen, okay, einmal in der Woche sitze ich noch im Büro, weil mir Socializing auch wichtig ist, aber ich muss nicht jeden Tag an diesen einen Stuhl kommen, um meine Arbeit gut zu machen. Und es gibt vom Wissenschaftszentrum Berlin so eine Schätzung, dass auch schon so über die Hälfte der deutschen Jobs schon so gemacht werden könnte, wenn denn Arbeitgebende die Bedingung dafür schaffen, plus das Vertrauen in ihre Leute auch haben, was, glaube ich, ein ganz großes Problem ist. Und da hatte ich auch Interviews für das Buch Autokorrektur, wo ein Typ gesagt hat, nee, also ich soll jetzt hier nach, damals waren es 1,5 Jahre Pandemie, auf einmal wieder jeden Tag ins Büro kommen, werde ich nicht tun, weil 1,5 Jahre hat es ja anders funktioniert und ich will nicht 1,5 Stunden am Tag damit zubringen, zu meinem Arbeitsplatz zu kommen. Der war dann auf Jobsuche. Und das ist halt das, was hinter dieser neuen Arbeitswelt auch steckt, auch so ein bisschen Wettkampf der Region, Wettkampf um Fachkräfte, den immer wieder viel zitierten Fachkräftemangel zu begegnen. Und da habe ich mit Friedhof, was ja dann ziemlich berührend war, weil es das letzte Interview vor seinem Tod war, der machte sich von Amerika aus total Gedanken um die deutsche Autoindustrie. Also wir haben unter anderem auf die Industrie an sich geguckt, wo er diese Idee hatte, der Minifabriken. Also er hatte so eine Vision, dass relativ viel auch über 3D-Druck zum Beispiel so Ersatzteile oder so von uns vielleicht sogar als Kundinnen zu Hause irgendwann gemacht werden können, dass es halt in Städten auch dann so AnsprechpartnerInnen gibt, die so einen Drucker haben und wo man sagt, hier an meinem Gerät XY ist irgendwas abgebrochen, kannst du mir das mal drucken? Ähnlich agiert auch aktuell Sono Motors aus München. Das ist ein junges Startup mit einem Solarauto. Die haben auch vor, dass man alles noch selbst reparieren kann. Das ist ja teilweise auch verunmöglicht. Also BMW baut gerade Autos, wo die Batterie verschweißt ist, was natürlich Quatsch ist, weil das ein Bauteil sein sollte, was man auch austauschen kann, weil solche Batterien auch ein Second- und Third-Lifecycle haben können. Und ich war total erstaunt, wie wach er noch war. Also man hat gemerkt, dass er krank ist. Man hat gemerkt, dass er auch, also er hatte ja auch so Sauerstoffzufuhr und so, aber der Geist war halt total wach und der war noch so up to date irgendwie. Und da haben wir natürlich drüber gesprochen, wie abhängig sich auch Deutschland von dieser einen Industrie gemacht hat und die so überwertschätzt und sich nicht auf verschiedene Füße gestellt hat, dass die Erneuerbaren in Deutschland auch kaputt gemacht worden sind. Und da hat keiner über die 100.000 und mehr Arbeitsplätze geweint, die da zerstört worden sind. Und er hat sich aber auch Gedanken gemacht, was machen wir mit den Leuten am Band, wie können wir die weiterentwickeln, weil er hat ganz klar gesehen, dass sich diese Industrie verändern muss, weil sie sonst nicht überleben wird. Und da war er durchaus besorgt und hat das noch nicht so gesehen. Und das sehe ich halt auch so, dass da super viele Möglichkeiten, auch Mobilität zu bauen besteht, Bahnen und Busse irgendwie in Presswerke zu bringen, wie heute noch Auto produzieren. Also es war ein sehr spannendes Gespräch.
Hm. Ja, und genau, durch dich hat die Community auch erfahren, dass er verstorben ist mit einer Twitter-Nachricht von dir. Mhm. Ja, also das war letztes Jahr natürlich für die New Work-Bewegung schon einfach etwas sehr Trauriges. Und was aber natürlich auch ein Neuanfang bedeutet, weil jetzt geht es ja auch darum zu überlegen, wie es mit New Work weitergeht, wenn der eine Vordenker nicht mehr da ist. Wer denkt es dann weiter?
Ja, aber ich fand, ich habe auch mit ihm drüber gesprochen, er war sehr erzürnt, ne, was aus seinem Gedanken geworden ist. Und ich war unangenehm berührt, weil sein guter Freund hatte mir ja geschrieben, das war, glaube ich, 3 Tage später hätten wir uns nochmal virtuell getroffen. Und da hat er mir halt gesagt, dass er mir leider mitteilen muss, dass Friedhof halt eingeschlafen ist. Und da ging, gar nicht fassbar für mich, dass so viele Leute auf mich zugekommen sind und mit mir Interviews machen wollten, wo ich so dachte, könnte ihn jetzt erstmal einfach ruhen lassen. Also ich fand es eine komische Art, mit diesem Tod umzugehen, weil ich glaube, so viel Interesse hatten auch die Menschen, die mich da angefragt hatten, nicht mehr unbedingt an ihm. So, und er war auf die deutsche New Work Community nicht gut zu sprechen. Also da hat er auch in dem Interview deutliche Worte gefunden, dass aus seiner Idee ganz komische, pervertierte Sachen geworden sind, eigentlich um noch mehr Leistung aus den Leuten rauszulutschen, anstatt zu gucken, wie man Arbeit wirklich neu denkt und sinnstiftend denkt. Und ich denke, da lade ich auch herzlich ein, diesen Podcast mal zu hören und mal zu reflektieren, ob man nicht Teil von diesem Problem auch ist.
Mhm. Ja, also das ist, wer das noch nicht so mitbekommen hat, total heiß, diese Diskussion. Man spricht auch schon von verschiedenen New Work-Schulen. Also dass man erstmal, wenn man in dieses Feld reinkommt, da stößt man als erstes halt auf irgendeine Schule. Man weiß ja nicht welche, also die, wie du es vielleicht sagst, gerade vielleicht nur dabei ist, die Arbeit zu optimieren und dadurch noch mehr sozusagen den Fokus auf Leistung, sagen wir mal, zu setzen. Aber dann gibt's ja auch, ja, was immer mal, die Old-School-New Work-Bewegung, die auch dabei sind, die Kultur mitzudenken, auch das Gesellschaftliche, was ja ein viel größerer Rahmen ist und eine größere Tragweite hat von so einer Bewegung, sage ich jetzt mal, wenn man von Bewegung überhaupt sprechen kann.
Also ich empfinde zum Beispiel so Sachen wie Patagonia, wo der Eigentümer jetzt entschieden hat, das in eine Stiftung zu überführen, weil es zu Milliarden Umsatz generiert hat, und er hat gesagt, das können wir irgendwann gar nicht mehr schaffen. Da gab es zwar auch kritische Stimmen, wie er das jetzt macht, aber geht auf jeden Fall einen anderen Weg. Dann gibt es Einhorn, die mit den Kondomen und Periodenprodukten, die das jetzt, also die Firma in die Firma übertragen haben. Es gibt Buch 7, einen super tollen Buchhandel, der gemeinwohlorientiert ist. Es gibt diese ganzen Bürgerwerke Energie. Und die sind, glaube ich, näher dran an New Work, ohne dass sie das jetzt so adressieren, glaube ich, oder das so als Fahne vors Tor hängen, als Google, Apple und wie sie alle heißen, die da auch so einen Campus bauen und so dieses, eigentlich will man das ganze Leben dort verleben. Ne? Also das ist halt was, wo ich immer auch gemerkt habe, auch dass dieser Kongress hier mit Xing oder wie sie sich jetzt ja auch New Work nennen sie sich ja, das sind Sachen, da habe ich mich gar nicht mehr angezogen gefühlt. Da bin ich auch schon länger nicht mehr gewesen. Es ist so eine Selbstbeweihräucherung, eine unkritische Geschichte, wo weiße, mittelalte, gut situierte Menschen sich selbst toll finden in dem, was sie tun. Und die Krankenschwester, wenn sie die einladen würden, hätte wahrscheinlich erstens gar keine Zeit, dahin zu gehen. Die würde auch gesagt, die würde wahrscheinlich auch sagen, das sind jetzt eure Probleme. Serious. Also das ist manchmal sehr wohltuend. Also auch ich habe ja 60 Interviews geführt. Hab da unglaublich viel auch nochmal gelernt, auch von Menschen in Armut und so. Also dieses etwas Demütige, also ich kannte Friedhof jetzt nicht so intensiv wie du, aber ich fand, das hat er schon ausgestrahlt. Ne? Bei allem Ärger, den er da auch adressiert hat, fand ich ihn sehr, er hat sehr viel gefragt. Also er hat jetzt nicht so statuiert, sondern er hat sehr viel gefragt, hat mich sehr viel gefragt. Ich habe irgendwann auch zu ihm gesagt, interviewst du jetzt mich oder ich dich? Ne? Also der hatte so eine Grundhaltung, den Leuten gegenüberzutreten, und hat auch einen super spannenden Lebenslauf. Und das würde ich mal behaupten, ist von vielen sechsstellig verdienenden New Work-Menschen nicht zu behaupten.
Mhm. Wer inspiriert dich denn? Also, du hast von der Natur durch Europa erzählt, du hast Städte dir angeguckt, Barcelona und so weiter, die das mit dem Thema Mobilität schon ganz anders angehen, von der Stadtplanung her. Was kannst du darüber erzählen, wer dich gerade inspiriert und begeistert?
Also wenn du auf Richtung Mobilität guckst, dann ist es natürlich sind es dann die Menschen, die Mobilität im Sinne von den Städten, den ursprünglichen Aufgabenbereich zurückzugeben. Also, dass man sich begegnet, dass man gemischte Viertel hat, dass man alles innerhalb von 15 Minuten schaffen kann, ohne eigenes Auto. Und das ist natürlich Paris, die da auch als Anne Hidalgo wieder zur Wahl angetreten ist. Als Bürgermeisterin wurde sie unter anderem, glaube ich, auch deswegen wiedergewählt, weil sie diese Vision von Paris halt hat, als neue Stadt der Nähe. Und der Carlos Moreno, der das als wissenschaftlicher Professor an ihrer Seite begleitet, der sagt halt, es geht um die dezentralisierte Stadt. Und da ist Paris natürlich das beste Beispiel einer sehr zentralisierten Stadt gewesen. Und das umzubauen ist wirklich eine Kunst, aber sie macht es in einer Geschwindigkeit, dass du wirklich diese Fortschritte merkst. Und dass Leute, die alle paar Wochen oder Monate in Paris sind, mir immer sagen, wow, da ist schon wieder so viel passiert. Natürlich kann man an allen möglichen Dingen noch rumkritteln, weil nicht alles perfekt ist so. Und weil in Paris selber wird sie auch gehasst für die Veränderungen, die sie macht. Aber sie hat halt eine Vision, auf die sie zusteuert. Dann Barcelona mit den Superblocks, wo auch eine Bürgermeisterin verantwortlich ist, wo 3x3 oder 4x4, wenn man auf Barcelona guckt, das ist aber wie so ein Schachbrett. Und diese Blocks werden halt zusammengefasst zu einem Superblock und der darf nicht durchfahren werden. Also du kommst weiterhin mit deinem Auto durch Barcelona, aber es wird unbequemer und die Superblocks selber, das habe ich auch mit dem Radfahren so gemerkt, sind kühler, sind grüner, sind lebendiger und teilweise riesige Autokreuzungen, 4- bis 6-spurig, sind auf einmal Aufenthaltsfläche für Menschen. Und da hat man sogar das große Geschrei natürlich auch gehabt, dann verlagern sich die Verkehre. Aber in den Superblocks haben die Leute so um die 15% sogar ihre Autos abgeschafft, weil wahrscheinlich auch gemerkt wurde, ja, wann brauche ich das? Und eigentlich bin ich jetzt ja hier auch relativ sicher mit dem Fahrrad unterwegs. Also für gesunde Menschen ist es auf jeden Fall eine Einladung, auch die Mobilität zu verändern. Und sehr beeindruckend fand ich tatsächlich auch die baltischen Staaten. Da war ich das erste Mal. Tallinn, Riga, Vilnius. In Tallinn roch es nach Farbe, als ich aus dem Bahnhof rauskam, weil die die Sommerpause genutzt haben, um diese geparkten Autos am Rand von Straßen rauszunehmen, diesen Streifen rot zu machen, abzupollern und sofort den besten Radweg der Welt zu haben, weil es halt super Asphalt ist. Und in Riga habe ich aus Gag mir so gesagt, ach, ich muss jetzt zu diesem Busbahnhof außerhalb der Stadt, das sind so ungefähr 1,5 Stunden Radfahrt, mache ich das doch mal, um zu beweisen, dass es außerhalb der Stadt schlechter wird. Und ich bin die ganze Zeit auf Radwegen gewesen, also teilweise auch neben der Autobahn, was ein bisschen weird war. Aber das war total für mich beeindruckend, dass es da wirklich ein Radwegesystem gibt. Und so hart, wie es klingt, vielleicht liegt es auch daran, dass diese Mobilität günstiger ist als Automobilität. Und ich habe auch mit ein bisschen Trauer die baltischen Staaten verlassen, weil ich das einfach super hübsche Städte fand und gedacht habe, ach man, ihr mit euren Holzhäusern, wie hübsch das alles ist, aber ihr werdet wahrscheinlich auch gentrifiziert. Aber da wurde ich von den Einheimischen, ein bisschen wurde meine Sorge genommen, weil die tatsächlich nicht abgerissen werden dürfen. Und wenn, dann musst du diese Holzhäuser auch wieder ersetzen. Aber da habe ich halt gemerkt, dass es eigentlich eine billige Art ist, einfach Flächen umzunutzen. Das ist nicht teuer. Es braucht nur den politischen Willen.
Und was hast du jetzt zukünftig sozusagen vor? Du machst weiter deine Lesereise. Eine Woche pro Monat hast du gesagt. Du hast jetzt dein Büro gegründet. Ich habe auch so ein bisschen mitbekommen, dass du auch mit den Hamburger Verkehrsgesellschaft bist du, glaube ich, auch.
Hamburger Verkehrsverbund, genau. Ja, also es gibt natürlich mehrere Streams meiner Geschichte jetzt, weil ich definitiv ein Jahr wie 2022 nicht wiederholen kann. Also das geht über jedes menschliche Maß. Und da war garantiert nicht viel New Work enthalten. Das war aber ein Invest in die Zukunft. Ich muss jetzt gucken, woher kommt das Geld? Ich lebe in einem kapitalistischen System. Und auch wenn Leute sich vorstellen, dass AktivistInnen auf einem Stein sitzen, von Luft und Liebe und gekauten Moos leben, so ist die Welt ja nicht. Also ich werde auch dafür angegriffen, dass ich sage, ich will gutes Geld damit verdienen. Weil ich finde, die Zerstörung, die manche Manager mit hohen Millionengehältern leisten, da kann ich ein bisschen was vom Geld auch bekommen und Gutes damit tun. Also will heißen, ich verdiene mein Geld über die Lesereise natürlich. Das mache ich nicht pro bono, sondern da buchen mich Menschen, wobei ich sagen muss, es ist auch meistens gar nicht unbedingt eine Lesung, sondern es ist meistens eher in Richtung, dass PolitikerInnen eingeladen werden. Manchmal habe ich auch gar nicht gelesen, wir haben sofort diskutiert. Und da kommen sehr konkrete Dinge auch, dass die Leute zum Beispiel auch sagen, ah, kannst du eine halbe Stunde früher kommen, dass wir mal eine Radtour machen und dir die schlimmen Ecken zeigen und so. Also ich habe Sachen gesehen, wo ich auch gedacht habe, boah, also Rekord war irgendwie so eine Ampelkreuzung, wo FußgängerInnen 8-mal, glaube ich, drücken müssen, weil man immer nur von Mittelinsel zu Mittelinsel kommt, um mal so links abzubiegen. Genau, also da kommt das Geld her, dann kommt das Geld her aus den Vorträgen. Als Speakerin will ich so 3 bis 4 Aufträge pro Monat generieren. Ich möchte gute Menschen in meinen Podcast She Drives Mobility einladen, wo ich dann auch transparent mache. Da wurde Geld gezahlt. Also das ist etwas, wo ich einfach mehr Ruhe brauche. Weil was hatte ich in 2022 nicht? Frei Zeit und frei Raum. Also bei aller Begeisterung, was das Jahr so gebracht hat, bei aller Anstrengung, was auch dabei war an Shitstorms und Bedrohungen, brauche ich eine neue Balance, um Freizeit und freien Raum zu haben, um eben in Litopia die Dinge zu konkretisieren und fortzuführen. Was du angeführt hast, das war eine 5-teilige Serie für den Hamburger Verkehrsverbund. Your Turn habe ich da gedreht mit Menschen aus der Stadt, aber auch hier aus der Umgebung von Hamburg, wie sie sich eigentlich bewegen und so ein bisschen anregen zu können. Also Sina zum Beispiel als Mutter von 3 Kindern lebt mit ihrem Mann in Buxtehude und ohne Auto seit einem Jahr. Und jetzt so ein bisschen berichtet, wie es dazu eigentlich kam und was es bedeutet und ja, was das auch mit der Familie macht, welche positiven Effekte das hat, welche Schweinehund-Momente man da auch manchmal hat, wo man drüber gehen muss. Und das war auch ein total schönes Format. Und für die Region Hannover bin ich auch sozusagen die Begleiterin im Sinne von externe Expertin, die das begleitet, wie die sich verändern wollen in der Mobilität. Beim Wissenschaftlichen Zentrum Berlin, WZB, bin ich jetzt mit an Bord, gestalte mit denen Mobility Days. Also das sind so Sachen, wo ich Sachen, von denen ich überzeugt bin, aber auch eine Monetarisierung habe. Und das zahlt mir dann nicht nur die Miete, meine Fixkosten, sondern auch die Freizeit und den freien Raum für Kreativität, weil Jan, mit dem ich das Büro zusammen gegründet habe, Jan Kamenski, der ist nonverbal unterwegs in der Transformation, weil er so Animationen macht. Visual Utopias nennt sich das, wo halt eine super konkrete Situation in der Stadt aufgenommen wird von ihm und dann von den Autos befreit wird und begrünt wird. Er nennt sich digitaler Gärtner. Und wir haben zwar so eine Schnittmenge an Netzwerk, aber die beiden Netzwerke, die wir zusammenbringen, sind dann doch unterschiedlich genug, dass wir sehr viel Kraft darin spüren, da die Leute auch zu vernetzen in der konkreten Veränderung vor Ort und zu inspirieren und diesen konkreten Ort in Hamburg jetzt auch zu haben, wo das stattfinden wird.
Mhm. Du hast jetzt gerade auch von Netzwerken gesprochen. Ich denke jetzt zum Beispiel auch daran, dass es ja auch schon über lange Jahre bestimmte Initiativen gibt. Eine davon fällt mir ein, nämlich Carfree, sowas, ne, autofreie Städte. Oder das Thema Transition Town, die sich ja auch, was ich vor über 10 Jahren schon auf den Weg gemacht haben, etwas in der Stadt zu verändern. Hast du da Kontakte hin oder hast du das ja auch schon aufgestöbert und stehst mit denen in Verbindung?
Also in Verbindung stehe ich jetzt mit denen nicht. Ich kenne die begrifflich, aber das wird ja genau auch die Arbeit sein und die Recherche, weil wir, also gerade durch Jan auch, der durch ganz Europa diesen Sommer gereist ist und in Europa auch, keine Ahnung, in Madrid und auch in den baltischen Staaten Visualisierung machen durfte. Der hat ein sehr europäisches Netzwerk, während ich so diejenige bin, die eher in dieser Mobilitätsbranche, sage ich jetzt mal, ne? Also er kommt sozusagen von den Kontakten, die die Stadtgestaltung machen, sage ich jetzt mal grob. Und ich bin die, die sehr nah sich am Nah- und Fernverkehr und Rad und ne, da so Dinge und Kontakte hat. Also da müssen Jan und ich, und das wollen wir auch ganz bestimmt tun, nochmal rein, wen gibt es eigentlich? Und das ist ja genau das Problem, was wir haben. Wir müssen nicht immer wieder von Null anfangen. Ne? Also die sollen sich so vernetzen, dass sie sich gegenseitig auch Vorsprung geben, auch im Sinne von Zeit und Umsetzung. So nach dem Motto, die und die Idee ist super, die und die Idee braucht er gar nicht machen, funktioniert nicht. Und da wird's, glaube ich, ganz viel an, also ich habe auch ein richtig gutes Gefühl für 2023, vielleicht auch, weil 2022 so ein Stillstand war in der Verkehrspolitik. Da wird ganz viel Graswurzelbewegung auch für den notwendigen Druck sorgen. Weil Bundesverkehrsminister Volker Wissing begeistert sich momentan nur für digitale Themen, hat keine Vision, meiner Meinung nach. Ich wüsste nicht, welches Bild er verkörpert in der Mobilität, die er schaffen will. Und da sorgen wir halt für den Konterpart und für die, ja, wie soll ich sagen, für die Reanimation vielleicht auch der Menschen, die was verändern wollen, weil es ist echt anstrengend. Also das ist nicht zu unterschätzen, gegen was man da ankämpft. Die Fossil-Lobby ist schon gut aufgestellt.
Ja, ich stehe, wie gesagt, jetzt gerade hier beim Laden auf dem Parkplatz von einem Dekra-Prüfstelle und Audi-Service. Also hier stehen ganz viele Autos um mich herum gerade, während wir miteinander sprechen. Und was ich mir da für eine Frage stelle, ist nämlich diese Verbindung von der Autolobby, die du gerade sagst, die ja so überall ganz stark verankert ist. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass jeder siebte Arbeitsplatz direkt oder indirekt von dem Thema Auto abhängig ist. Also zum Beispiel auch diese ganzen, nicht nur Verkaufshäuser, auch Reparatur und so weiter und so fort. Und das ist ja auch einer Änderung unterworfen. Nämlich, wenn jetzt, sagen wir mal, diese E-Autos, ich weiß nicht, wie du das siehst, ob die sich durchsetzen werden, ob das gar nicht das Ziel sein sollte, zum Stichwort Vision. Und weil die ja auch viel wartungsfreier auch sind, ne, wenn man in diese Richtung weiterdenkt, dann würden ja sehr viele Kfz-Werkstätte und so weiter dann auch wenig zu tun haben in der Zukunft, wenn die ganzen Verbrenner sozusagen dann vom Markt weggewischt werden. Wie siehst du das?
Ja, es ist halt, elektrische Autos, elektrisch betriebene Autos sind nicht da, um die Umwelt zu schützen, sondern um die Verkäufe weiterhin zu generieren. Also da brauchen wir gar nicht diskutieren. Die zukünftigen Autos müssen voll elektrisch betrieben sein, um unabhängig zu sein von den Energiequellen, von denen wir gerade abhängig sind. Da hätte man vielleicht vor 1000 Jahren auch mal auf Wasserstoff oder anderes setzen können. Aktuell, der Zeitdruck, den wir haben, muss voll elektrisch werden. Ich habe mit Christian End von der Zeit einen Podcast gemacht, der ausgerechnet hat, wir dürfen eigentlich nur noch 2 Jahre Verbrenner bauen, das werden wir reißen. Und die Industrie macht ja selber auch immer wieder Fragezeichen, ne? Diese Reichweitenangst. Und der VDA als Verband Deutscher Automobilbauer adressiert ständig, der Staat muss jetzt hier Ladeinfrastruktur bauen, musst du denken, hä, warum? Ne? Also, und auf gar keinen Fall werde ich unterstützen, dass in Wohngebiete Ladeinfrastruktur kommt. Das soll schön an den großen versiegelten Flächen, das habe ich auch in Stockholm und in Paris gesehen. Das sind so große Parkplätze, die an Supermärkten sind oder bei Arbeitgebenden oder gibt's ja genug, wo man, oder Parkhäuser, Quartiersgaragen. Ich werde nicht zulassen, dass hier die wenigen Laternen von meiner Haustür jetzt zu Ladelaternen werden. Weil ich will meine Wohnqualität haben. Und wenn du Ladeinfrastrukturen, Wohngebiete baust, werden diese weder barrierefrei noch lebenswert, weil dann weiterhin Autos geparkt werden dürfen. Und da habe ich so das Gefühl, ist immer noch nicht begriffen, was eigentlich Mobilitätswende bedeutet. Nämlich nicht nur Antriebe auszutauschen, sondern 49 Millionen Autos, die wir jetzt knapp haben in Deutschland, abzubauen. Die Autos, die als Hobby oder wie auch immer begriffen werden, deutlich zu bepreisen. Weil die Statistik, dass ein Auto sich 45 Minuten am Tag mit einer Person bewegt, die kommt ja nicht von ungefähr. Es kann nicht sein, dass alle auf ein Auto angewiesen sind. Wenn diese Statistik beweist, dass das eine komplett ineffiziente Mobilität ist, so. Und dann sind alle Kosten noch externalisiert, dann kommen, hey, zahl doch Kfz-Steuer, ja Gott, das ist keine Ahnung, wie viel wenige Prozent das ist von den Kosten, die du verursachst als autofahrende Person. Ich habe noch nie ein Auto besessen, ich atme die Abgase ein, ich ertrage den Lärm und es wird auch mit Elektroautos nicht so viel weniger, weil ab 30 km/h sind die Abrollgeräusche auch wieder da, gerade wenn es geregnet hat. Mikroplastik, größte Quelle sind Autoreifen auf der Welt. Also Elektroauto löst lokale Emissionsfreiheit ab einer gewissen Nutzungsbreite. Also da musst du auch bestimmte Kilometer hinter dir lassen, weil das Auto kommt ja mit dem Rucksack der Ressourcen in Deutschland an. Und jedes siebte Arbeitsplatz ist abhängig von der Autoindustrie. Da ist ja sogar der Förster dabei, der den Baum gefällt hat für das tolle Interieur von irgendeinem Wagen. Also das sind halt Bullshit-Bingo. Statistiken. Natürlich sind die 800.000 Arbeitsplätze der Autoindustrie super gut bezahlt. In der Pflege arbeiten 1,6 Millionen und das ist halt schlecht bezahlt, ne? Also ich glaube, jeder Arbeitsplatz in Deutschland ist gut abhängig von einem eigentlich wichtigen Gesundheitssystem, was wir überhaupt nicht pflegen, wo die gerade einfach auch wieder mal zusammenbrechen, das dritte Jahr in Folge. Und das ist ein Missverhältnis, da ist man auch wieder bei diesem New Work-Gedanken, was für einen Sinn macht es, eine Schraube in ein Auto zu drehen? Was für einen Sinn macht es, ein Leben zu retten? Das Bruttoinlandsprodukt betrachtet aber einen gefällten Baum, der zu einem Regal verarbeitet wurde, als wertvoller als der Baum, der vor meiner Tür hier steht und die Luft reinigt und Schatten spendet und einfach gut ist fürs Mikroklima. Ne? Und da sind wir halt einfach in einem System, was schon kaputt genug ist, dass ein Autoarbeitsplatz als wertvoll erachtet wird, obwohl er ja Zerstörung produziert.
Also dann fasse ich das mal so zusammen, dass man nicht nur in der Mobilität und nicht nur in der Arbeitswelt, sondern generell unser Verhältnis auch ja zur Natur auf jeden Fall nochmal auf den Prüfstein stellen sollte, sich auch das eigene Wertesystem nochmal anschaut, was jetzt sozusagen mehr Berücksichtigung finden sollte. Und es sind solche Bewegungen wie Transition Town bieten da schon auf jeden Fall sehr viel Impulse, kann ich so aus eigener Erfahrung sagen, die sich ja auch mit dem Thema Permakultur zum Beispiel befassen, was ich immer wieder inspirierend finde, ob das jetzt übertragbar wirklich ist auf Städte oder ob man da jetzt die gesamte Menschheit mit vielleicht zukünftig 10 Milliarden Menschen von ernähren kann, steht auch noch offen, so die Beantwortung. Aber es gibt auf jeden Fall ja mehr Aspekte, um weiter nachzudenken, wie man die Mensch-Natur-Beziehung sozusagen anders gestalten sollte.
Ja, wir sind ja komplett entkoppelt, ne? Also wir haben einfach, also ich fühle, und da wirst du aber schnell so als esoterisch abgetan, ich fühle komplett die Schuld, die ich auch habe gegenüber dem globalen Süden. Weil der Lifestyle von uns im globalen Norden ist ja die Ursache der Klimakatastrophe. Und dann kommen die Leute und sagen, ja, Frau Diehl, Sie können aber doch nicht den Leuten da verbieten, dass sie irgendwann mal so leben wie wir. Ich so, ja, das will ich denen nicht verbieten. Ich will es einfach verunmöglichen, weil es andere Lebensmodelle gibt. Weil wir nicht in diesem Mehr, Mehr, Mehr und in diesem unfassbar, übertriebenen Konsum, Hyperkonsum, das würde ich denen gerne ersparen, dass sie das brauchen, um sich erfolgreich zu fühlen.
Sondern sofort sozusagen aufs Wesentliche zurückkommen, nämlich da, wo sie eigentlich auch schon herkommen, ne?
Die Verbindung. Ja, und es ist ja nicht umsonst, dass indigene Gruppen gesündere Räume haben, so man sie ihnen gelassen hat, weil die halt näher bei der Natur sind, weil das Wort Nachhaltigkeit kommt ja aus der Forstwirtschaft. Fällen nur so viele Bäume, wie auch nachwachsen. Und das tun wir nicht. Also wir in Deutschland verbrauchen wir, glaube ich, aktuell 1,7 Erden oder so, ne? Wenn das hochgerechnet werden würde und so. Haben wir halt nicht.
Dann sage ich mal herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du jetzt hoffentlich auch nicht Raubbau an dir selber betrieben hast. Du hast ja noch gesagt, du hast dann noch ganz viel hinter dir gehabt in diesem Jahr und vielleicht noch ein paar Interviews und so weiter vor dir, dass du auf jeden Fall Kraft sammeln kannst für die gute neue Zeit, wie du es beschrieben hast in 2023, dass das gut wird. Das wünsche ich dir sehr und bedanke mich.
Ja, ich danke dir.
Ja, cool, Katja. Dann,
und ist er jetzt geladen?
Ja.
Ja, schön. Dann auf bald.